und Johannes und Jakobus ihre Boote, ihren Vater und ihre Arbeit hinter sich gelassen haben, um Jesus nachzufolgen. Geht es darum? Geht es darum, einfach aus seiner Situation rauszugehen und zu sagen, und tschüss, ich bin mal weg? Wir lesen heute als Predigttext Matthäus 19, 17 bis 30. Und da heißt es, und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm, Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Er spricht zu ihm, welche? Jesus aber sprach, diese, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ehre den Vater und die Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, alles dies habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel kommen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als aber die Jünger das hörten, gerieten sie ganz außer sich und sagten, wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, und ihr, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird 100-fach empfangen und ewiges Leben erben. Aber viele Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Soweit der heutige Predigttext. Ich gehe nicht auf alle Details ein. Das werdet ihr schon merken. Aber wir sehen hier einen jungen Mann, der zu Jesus kommt mit einer einzigen Frage. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Er hat alles, was man als Jude tut, getan, aber er hat offensichtlich nicht die Gewissheit, dass er ewiges Leben bekommt. Sonst würde er die Frage nicht stellen. Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Jesu Antwort in seinem Fall ist, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen. Ist das auch die Antwort, die er dir oder mir geben würde? Steht doch da. Steht in der Bibel, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und vollkommen und folge mir nach. Wir würden dieselbe Antwort haben, bekommen von Jesus, wären wir in derselben Situation und hätten wir dasselbe Herz wie dieser junge Mann. Dann würden wir diese Antwort bekommen. Aber ich frage euch, kann dieser Besitz, diese Habe auch in anderen Dingen bestehen? Und da möchte ich euch jetzt einladen, mit eurem Nachbarn mal kurz darüber auszutauschen, aus was noch Habe bestehen kann, außer aus dem, was bei diesem jungen Mann der Fall war. Also ihr seht, ich weiß nicht, ob schon beide Seiten dazu gekommen sind, ihre Gedanken dazu zu äußern. Es gibt einiges, was man eigentlich als Besitz haben kann, auch Immaterielles. Zum Beispiel unser Ansehen und unsere Stellung in der Gesellschaft, unser Status, dann unsere Tradition. Ich war schon immer Katholik und ich werde es auch nicht ändern, diesseits des Grabes. Ich war schon immer Moslem, ich war schon immer Buddhist, ich war schon immer Hinduist, ich werde das nicht ändern, diesseits des Grabes, komme, was da wolle. Das ist die Macht der Tradition. Unsere Familie. Meine Familie ist für mich das Allerwichtigste. Ich würde mich niemals gegen meine Familie entscheiden. Unseren Beruf. Mein Beruf lässt es nicht zu, dass ich an Gott glaube. Das wäre unwissenschaftlich, das wäre irrational. Ich bin sicher, dass viele Menschen in diese Kategorie fallen. Einen Freund, eine Freundin. Mein Freund, meine Freundin hält nichts vom Glauben und deshalb kann ich nicht Christ werden oder als Christ leben. Es kann auch ein gelebtes Leben sein, ohne Gott, bestehend aus Erinnerungen an Menschen, Erlebnisse mit Menschen, Partner, die man vor den Kopf stoßen würde, die man quasi verraten würde. Ja, die haben das nicht gelebt und ich habe das und ich will das auch nicht leben, weil ich will ihr Leben ja auch nicht verraten. Es kann ein Hobby sein, es können ein Hobby, was unser ganzes Denken und Wollen und Fühlen beansprucht, wo der Rest des Lebens mehr oder weniger nur notwendiges Übel ist. Und es können Gewohnheiten sein, die uns mehr oder weniger gefangen halten, die aber für uns wichtig sind, wo wir denken, auf diese Gewohnheiten können wir nicht verzichten, wollen wir nicht verzichten. Und so weiter. Alles, was dem Reich Gottes und damit selbst Gott selbst den ersten Platz in unserem Leben streitig macht, würde darunter fallen. Ja, weil es ist etwas, was uns wichtiger ist in unserem Herzen, als Jesus nachzufolgen. Und wenn etwas wichtig ist, dann ist es ja etwas Kostbares, oder? Dann ist es dieser Reichtum, den wir vielleicht in immaterieller Form in unserem Herzen haben, den wir nicht loslassen können, um Jesus nachzufolgen. Also, was ist es bei dir? Gibt es da etwas, was dich in deinem Leben hindert, ganz Jesus nachzufolgen? Ihm dein Herz ganz zu geben, weil da noch etwas anderes drin ist. Also man kann mal vorläufig abschließend sagen, ein Jünger Jesu ist ein Mensch, der alles zurücklässt, was ihn in der Nachfolge Jesu hindert. Mensch, ein Jünger Jesu sind Menschen, die alles zurücklassen, was sie in der Nachfolge Jesu hindert. Mit 15 Jahren dachte ich, ich würde den elterlichen Hof übernehmen, weil mir alle, die mich kannten und denen ich vertraut habe, gesagt haben, ich wäre zu dumm, um irgendwas anderes zu machen, als nur einen Hauptschulabschluss und dann halt eine Lehre. Also habe ich eine Lehre gemacht, beziehungsweise angefangen, aber als Jesus dann in mein Leben kam, hat sich alles geändert. Als er seine Berufung in mein Leben aussprach, wurde alles über den Haufen geworfen. Ich wusste, dass Gott andere Pläne mit mir hat. Ich musste meinen Eltern sagen, dass ich den Hof nicht übernehmen würde. Aber schon davor war ich im Prinzip schon eigentlich nicht mehr da. Ein Dreivierteljahr davor hatte ich, oder ein halb Jahr davor, hatte ich mein Leben Jesus überlassen. Und als ich nach Hause kam von der Freizeit, hat mein Vater gespürt, da ist irgendetwas Entscheidendes passiert. Irgendwas, was Konsequenzen hat. Er dachte, ich würde jetzt ein frommer Stubenhocker, der nicht mehr aus dem Haus geht. Das Gegenteil war dann der Fall. Ich bin, wann immer ich konnte, weg gewesen zu Freizeiten und Schulungen, um mich fit zu machen für die Arbeit in der örtlichen Kirchengemeinde. Ich verließ in dem Moment Vater und Mutter, als ich Christ wurde, weil es etwas Wichtigeres als mein bisheriges Leben gab. Das bedeutet nicht, dass mir mein Zuhause, meine Eltern nicht wichtig gewesen wären und dass ich mich nicht weiterhin auf dem Hof eingebracht hätte. Ich habe, so gut ich konnte, mit aller Kraft mich dort eingebracht, weil ich wusste, das ist meinen Eltern wichtig. Aber für mich gab es etwas Wichtigeres als das. Und das wussten sie auch. In Markus 10, 21 lesen wir, dass Jesus den jungen Mann, von dem wir gelesen haben, liebgewonnen hatte. Da war etwas in diesem jungen Mann, sein Eifer, der das Herz von Jesus ergriff. Und doch wendet der junge Mann sich ab von Jesus, von der Einladung, mit ihm das Leben zu führen. Er wendet sich ab und Jesus, man merkt es, es muss ihn schmerzen. Ist euch aufgefallen, dass dieser junge Mann keinen Namen hat? Er hat keinen Namen, weil er keinen Namen bekam, weil Jesus ihn nicht mit Namen ansprechen konnte, weil er sich abgewandt hat. Und deshalb bleibt er ein Namenloser, einer, der nie genannt wird, in Ewigkeit nicht. In Markus 10 ist auch zu lesen, dass Jesus umherblickte, bevor er in die Situation etwas hineinsagte. Es ist, als ob er mehr oder weniger seine Jünger und die Zuhörer anschaut und sagt, sich innerlich fragt, wie geht's denen jetzt? Was machen die jetzt? Was soll ich ihnen sagen? Und dann kommt Jesu Aussage über die Unmöglichkeit, dass ein Reicher ins Himmelreich kommen kann. Und seine Jünger, die sonst manchmal ein bisschen schwer von Kanapé sind, also die muss Jesus ja oft wirklich mit aller Macht drauflupfen, dass sie es überhaupt begreifen. Hier, erstaunlicherweise, kommt ein ungewöhnlicher Scharfsinn. Ja, sie sagen nicht, ja gut, also wir haben kein Problem, wir sind nicht reich, wir haben ja schon alles verlassen, also hier sind wir, wir haben es lässig. Nein, sie sagen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Weil sie gerafft haben, das, was wir vorhin schon ausgetauscht haben miteinander, es gibt mehr als den äußeren Reichtum. Jeder ist in gewisser Weise reich und muss seinen Reichtum ablegen. Und deshalb sagen sie, wer kann dann gerettet werden? Und Jesus sagt, bei den Menschen ist es unmöglich. Es gibt keine natürliche Art und Weise, dass ein Mensch gerettet werden kann. Nicht aus sich heraus, nicht aus seinen eigenen Möglichkeiten, aus seinem eigenen Schaffen, nicht aus seiner eigenen Anstrengung heraus. Es gibt diese Möglichkeit nicht. Nicht durch das ganze Halten des Gesetzes. Und man könnte annehmen, dass dieser junge Mann das ganze Gesetz gehalten hat. Das alles habe ich getan von meiner Jugend an. Im Prinzip von Kindheit an, von Kindesbeinen an. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott ist es auch möglich, dass ein Reicher ins Himmelreich kommt, wenn Gott ihn von seiner Armut überzeugen kann, dass sein Reichtum nichts als bloße Armut ist. Wir lesen von Paulus: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Nun, was hat er denn als Schaden erachtet? Vor diesem Vers zählt er alles auf, was sein Leben reich gemacht hat. Seine Herkunft, Jude, echter Israelit, nicht irgendwie so ein Mischling, nicht irgendwie so ein Adoptierten, nein, ein richtiger, von Stamm Benjamin, am achten Tag beschnitten, ausgebildet bei den Pharisäern, ein Eiferer des Gesetzes, ein gesetzestreuer Pharisäer und ein Eiferer in der Verfolgung der Christen. Er hatte alles, was einen Juden nur ausmachen konnte, den richtigen Glauben zu bewahren. Und er achtet alles für nichts. Um Jesu willen. Offensichtlich war es Gott möglich, ihm zu zeigen, diesem überaus reichen Mann zu zeigen, dass all das, was er mitgebracht hat, an eigener Leistung und an Äußerlichkeiten, all das nichts wert ist vor Gott, ihn nicht fürs ewige Leben qualifiziert. Deshalb sagt er dann über seine neue Existenz: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Nicht mehr Paulus mit seinem alten Leben, mit seinem Stolz, mit seinem auf sich gucken lebt, sondern Jesus lebt in ihm. Er hat sein Ego zu Hause gelassen und hat Jesus in sein Leben hineingelassen. Und dann in diesem Zusammenhang, in dieser Geschichte von dem reichen Jüngling, wo Jesus sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich, kommt dann die Frage, die sich den Jüngern und besonders Petrus aufdrängt: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird nun uns werden? Also mit anderen Worten, wir haben alles verlassen, was wir hatten. Was haben wir davon? Was kriegen wir in return? Welchen Gewinn haben wir? Und Jesus antwortet, und ich zitiere die Parallelstelle aus unseres Predigttextes wieder aus Markus 10, 29 bis 30. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Manchmal hilft es, wenn man die Paralleltexte liest. Ich habe es in unserem Samstagmorgen-Veranstaltung, verstehst du, was du liest, unseren Teilnehmern mal aufgezeigt, wie wertvoll es ist, wenn man mal die Sachen nebeneinander lesen kann und sie dann versucht zu synchronisieren, was da für Unterschiede und Ergänzungsmöglichkeiten der jeweiligen Texte gibt und ein Gesamtbild entsteht. Und hier lesen wir eben davon, dass Jesus auch von der Erstattung dieser Äußerlichkeiten im diesseitigen Leben spricht. Aber die Frage ist, meint er tatsächlich das, was er sagt? Oder was bedeutet es dann, wenn es nicht tatsächlich bedeutet, okay, ich werde 100 Frauen haben statt eine, ich werde 100 Häuser haben statt eins und tausende von Kindern statt und so weiter. Ja, das wäre ja die Mathematik da dahinter. Was bedeutet es denn schlussendlich? Jesus sagt, dass wenn wir gezwungen sind, all das, was er hier aufzählt, hinter uns zu lassen, wir nicht ohne all das sein werden. Und in vielen Ländern dieser Erde ist es tatsächlich so, dass Menschen, wenn sie zum Glauben an Jesus Christus kommen, all das verlieren können. In unserer Zeit. Nicht irgendwann im finsteren Mittelalter. Heute verlieren Menschen, die Christen werden, ihre Familie, ihre Kinder, ihr Hab und Gut, oft ihr Leben. Sie werden von ihrem Ehepartner getrennt, durch Scheidung je nachdem, und was eher die harmloseste Form ist, oft müssen sie damit rechnen, dass sie von der Verwandtschaft oder dem Dorf, der Dorfgemeinschaft, umgebracht werden. Oft verlieren sie ihre Kinder und ihr Zuhause. Da ist Nurul, der steht rechts, wahrscheinlich ein fiktiver Name. Seine 6 Brüder und seine Schwestern wohnten mit ihren Familien auf dem gemeinsamen Grundstück. Um der Familie willen duldeten seine muslimischen Geschwister zunächst, dass Nurul sich jede Woche in seinem Haus mit anderen Christen traf. Doch als Nuruls Hausgemeinde wuchs, wurden sie immer wütender auf ihren Bruder. Sie verspotteten Nurul und seine Familie. Gelegentlich kam es auch tatsächlich zu Übergriffen. Schließlich erstellten sie ein gefälschtes Dokument, in dem der Besitz, den Nurul von seinem Vater geerbt hatte, an die Geschwister übertragen wurde. Auf dieser Grundlage verwiesen sie Nurul und seine Familie des Hauses. Um dem Nachdruck zu verleihen, brachten sie die Leiter der örtlichen Moschee mit. Nurul und seiner Familie wurde eine Frist gesetzt, um das Dorf zu verlassen. Andernfalls würden sie all ihren Besitz zerstören und sie aus dem Dorf schleppen. Nurul mietete nun anderswo ein Haus. Die Vertreibung hat ihn mitgenommen, aber Groll gegenüber seinen Geschwistern hegt er nicht. Ich habe ihnen vergeben. Geschehen in unseren Tagen. Und ich würde sagen, das ist noch glimpflich gewesen, was die erlebt haben. Gott sei Dank ist das in unseren Breiten noch nicht der Fall. Ich sage bewusst noch nicht. Wir wissen nicht, was die Zukunft alles bringen wird. Aber Jesus spricht davon, dass wem dies passiert, sei es, dass sie es wieder vielfältig wiederbekommen. Damit meint er nicht, dass sie notwendigerweise wieder die aufgezählten Dinge bekommen, im wörtlichen Sinn, aber dass sie durch Mitchristen ein Zuhause, eine Familie bekommen, die ihnen in vielfältiger Weise das ersetzen kann, was sie verloren haben. Noch ein Beispiel. Sitara war noch ein Kind, als ihre Mutter erkrankte und unter fortschreitender Lähmung litt. Um sie zu kümmern, musste Sitara die Schule aufgeben. Als jemand vorschlug, Christen für die Mutter beten zu lassen, brachte Sitara sie mit der Erlaubnis des Vaters zu einer Kirche. Hört sich gut an. Obwohl die Christen dort ein Jahr lang für sie beteten, starb sie. Sitaras Vater war tief enttäuscht. Zudem war die Familie von den anderen Dorfbewohnern geächtet und beschimpft, weil sie bei Christen Hilfe gesucht hatte. Der Vater gab Sitara die Schuld und verbot seinen Kindern, sich mit Christen zu treffen. Dennoch besuchte Sitara heimlich die Kirche. Aber jedes Mal, wenn ihr Vater davon erfuhr, verprügelte er sie und verwehrte ihr das Abendessen. Vor 6 Jahren starb ihr Vater plötzlich an Herzversagen. Seither sind die Geschwister, 21, 15 und 18 Jahre alt, auf sich allein gestellt. Doch andere Christen helfen ihnen. Vielen Dank für eure Ermutigung. Wir wissen, Gott ist unser Vater. Wann immer wir etwas brauchen, beten wir und er erhört uns, sagt Sitara gegenüber Partnern von Open Doors. Deshalb sprechen wir von Gemeinde als Familie. Dass Menschen, die ihrer Familie beraubt wurden, nachdem sie Christen geworden sind, einen Ort finden, wo sie Familie erleben. Die Jünger erlebten, dass sich in ihrem Dienst viele Häuser öffneten und viele Familien sie hineinnahmen. Sie erlebten, wie viele Kinder geboren wurden, die sie auf dem Schoß hatten und die je nachdem sogar ihren Namen trugen, weil man sie zu Ehren dieser Männer und Frauen so nannte, die um Jesu willen Verfolgung erlitten, unterwegs waren. Wir lesen von Paulus, der in Philippi durch die Purpurhändlerin Lydia eingeladen wurde, in ihrem Haus Gast zu sein. Und so erlebt er es immer wieder, wie er in Häusern zu Hause ist, Familienanschluss hat, obwohl er keine eigene Familie hat. Paulus' Briefe spiegeln seine innerliche Verbundenheit zu den Gemeinden und Einzelnen in diesen Gemeinden wider. Er hatte eine weltweite Familie und das kann man immer wieder auch als Christen heute noch erleben. Wir haben im Jahr 2019, als wir Sabbatical hatten, waren wir 2 Wochen bei einer Familie in Südafrika und die haben uns, ohne dass sie uns gekannt haben, haben uns 2 Wochen lang bei sich wohnen lassen. Wir hatten eine tolle Zeit. Warum? Weil sie jemanden kannten, den wir kannten. Und diese Person war gläubig und die waren auch gläubig. Und deshalb hatten wir Gemeinschaft über die Kontinente hinweg. Und wir hatten es gut. Inzwischen ist die Frau, die Celia, gestorben. Der Alan, der ist alleine, aber ist weiterhin in Südafrika und will auch dort leben und den Dienst an den Kindern, worum sie sich beide gekümmert haben, auch weiterhin tun. Was bedeutet es noch, dass wir ungebunden sind? Dass Jesus uns hinsenden kann, wo er will, zum Beispiel. Also ich predige nicht über alles Mögliche, wo man ungebunden sein kann für Jesus, aber das ist ein Punkt, der mir wichtig scheint. Jesus sandte die 12 und die 70 Jünger vor sich her und damit trainierte er sie für die Zukunft, dass sie eben hinausgehen sollten über Galiläa und über Judäa hinaus an die Enden der Welt. Und wo sind sie gelandet? Petrus starb in Rom, das wissen wir, relativ gesichert als Märtyrer. Johannes starb in Ephesus. Jakobus, der Sohn des Zebedäus, der starb bekanntermaßen, in der Apostelgeschichte erwähnt, in Jerusalem durch das Schwert des Herodes. Jakobus, der Sohn des Alphaeus, starb später auch in Jerusalem. Andreas, der starb in einem Dorf namens Patra. Ich habe es ja hier. Was ihr auch seht. Das ist ein Dorf in Achaia, in Griechenland. Bartholomäus, der starb in Armenien. Er war Missionar in Phrygien und dann in Armenien und dort hat er den Märtyrertod gefunden. Matthäus starb in Äthiopien. Er war unterschiedlich unterwegs, aber das war sein Endpunkt. Matthias, das ist ja der für Judas Ischariot als Ersatzapostel gekommen ist, der starb in Kolchis oder Sevastopol und das ist da, wo die Skythen irgendwie gelebt haben und das ist am Nordostufer des Schwarzen Meeres, also wahrscheinlich irgendwo halt da Richtung Krim. Dort ist er als Märtyrer gestorben. Dann Philippus, der starb in Hierapolis in Kleinasien, aber davor war er in Phrygien und auch in Moldawien. Ja, der hat da schon evangelisiert. Dann haben wir den Simon, den Zeloten, der starb in Nordpersien, aber davor hat er, so sagt es die Tradition, war in Mauretanien, also Nordafrika, und hat es bis auf die britischen Inseln geschafft. Aber sein Endpunkt war eben Nordpersien. So wie auch Judas Thaddäus mit ihm in Nordpersien starb. Und Thomas in Milopur bei Madras in Südindien seinen Tod gefunden hat. Von 12 Aposteln ist einer eines natürlichen Todes altershalber gestorben, obwohl die Tradition berichtet und wir es ja auch wissen aus der Offenbarung, dass er auf der Insel, wo war es nochmal? Patmos, genau. Auf der Insel Patmos verbannt war. Es wird, sagt die Tradition, dass er in kochendes Öl hineingelassen wurde, also der wurde frittiert. Eine unglaublich, also kaum vorstellbare Marter. Und trotzdem wurde er knapp irgendwas um die 90 Jahre alt. Viele Christen sind ihnen gefolgt in die Mission und auch ins Martyrium, und viele Christen sind ausgesandt worden, ohne Rückfahrschein, wie die Herrnhuter Brüder ihre Missionare ausgesandt haben, die insbesondere durch die Mission in Nordamerika Bekanntheit erlangt haben. Nun sagen manche vielleicht unter uns, das ist ja wirklich krass. Also wenn das der Standard für Jüngerschaft Jesu ist, dann kann ich abstinken, oder? Also können wir alle abstinken. Aber das Schöne ist, so weit kann es gehen. Ja, so weit kann es gehen. Und wir haben es vielleicht noch vor Augen, die Bilder, die wir empfangen haben, als der IS in seiner Hochzeit, es war in Tunesien, Christen am Strand vor laufender Kamera enthauptet haben. Weiß nicht, ob ihr es noch die Bilder vor Augen habt. Auf alle Fälle haben die ihren Blutzoll für ihren Glauben bezahlt. Aber die Verfügbarkeit oder das Ungebundensein, dass Gott uns senden kann, wohin er will, muss ja nicht solche Extreme bedeuten. Es kann bedeuten, dass Gott uns halt meinetwegen zu einer Gemeindegründung irgendwo hinschickt. In Deutschland oder so. So wie das Tradition ist, im Prinzip bei New Frontiers, wenn da eine Gemeinde gegründet wird, da geht nicht einfach nur ein Missionars-Ehepaar irgendwo hin und gründet dann eine Gemeinde, sondern da geht ein Team von Leuten hin. Da gehen die Hauptverantwortlichen, die das wirklich als Leiter auf dem Herzen haben. Und dann gibt es Leute, Familien, die sich fragen, hey, könnten wir da auch Teil davon sein? Wäre das etwas, wo wir mit beteiligt sein könnten? Und dann gibt es Leute, die ihr Haus verkaufen. Also in England habe ich es sehr oft erlebt. Die ihr Haus verkaufen, ihren Job kündigen, in eine andere Stadt gehen und dort neues Haus, neue Job. Und dann Teil dieser neuen Gemeinde sind. Damit diese Gemeinde eben nicht mühselig irgendwie erstmal durch Missionsarbeit, sondern dass im Prinzip ein Team da ist, was sich ergänzen kann, was sich ermutigen kann, was sich gegenseitig stärken kann und was sich in den Gaben auch ergänzen kann, da ist. Diese Menschen lebten eine Vision, wie auch wir, Andrea und ich, das tun wollten. Deshalb sind wir nach Weil am Rhein gezogen. Deshalb sind Jürgen und Birgit nach Haltingen gezogen. Deshalb sind David und Anna nach Haltingen gezogen. Und deshalb sind Thomas und Bea in Haltingen geblieben. Weil Gemeinde, Vision etwas war, was sie getrieben hat, was uns getrieben hat. Frei zu sein, hinzugehen und hinzuziehen, wo Jesus uns hinschickt, ist auch Ausdruck unseres Themas, Jünger Jesu sind ungebunden. Aber wie ihr nun schon gesehen habt, gibt es im Ungebundensein am Ende auch ein Gebundensein. Es gibt nicht das grenzenlose Ungebundensein. Wir sind gebunden zuallererst an Jesus, dem wir nachfolgen. Um ungebunden von, um sich zu binden an. An Jesus. Und dieser Jesus hat eine Berufung für uns. Eine generelle Berufung, von der wir letzten Sonntag gehört haben. Ich lese euch einfach nochmal vor. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Zeuge sein kann jeder. Absolut jeder. Wisst ihr das? Weil jeder von uns erlebt Jesus. Wenn er Jesus in seinem Herzen hat, dann erlebt er Jesus. Und wenn er Jesus erlebt, dann kann er von dem erzählen, was er mit Jesus erlebt hat. Das ist Zeuge sein. Ich rede nicht von Lehrer sein, von Prediger sein, von all dem, wo manche sagen würden, nee, ich kann nicht vor vielen Leuten reden, ich bin schon froh, wenn ich das Evangelium selber verstanden habe, aber das noch anderen Leuten erzählen, richtig, das kriege ich nicht hin. Was du mit Jesus erlebt hast, das kannst du erzählen. Und das war die Aufgabe der ersten Jünger. Sie sollten all das, was sie mit Jesus erlebt hatten, was Jesus ihnen gesagt hatte, was sie sich merken haben können, das sollten sie weitergeben. Das ist Jesu Vision für sein Volk, als auch für uns Zeugen von ihm zu sein bis an die Enden der Erde. Wir haben gesehen, dass die Jünger weit gekommen sind, aber damals wie heute ist noch viel zu tun. Aber, und jetzt kommt das Geniale unserer Zeit, die Enden der Erde sind zu uns gekommen. Wir müssen nicht mehr in den Flieger sitzen, um nach Afrika zu gehen und dort stark pigmentierte Menschen zu sehen. Nein, die sind jetzt hier, aus unterschiedlichsten Ländern, unterschiedlichsten Kulturen, unterschiedlichen Religionen. Frage ist, lassen wir uns senden? In Sprüche 29, 18 heißt es, wo keine Vision ist, da wird das Volk, verwildert das Volk. Aber wohl dem, der das Gesetz beachtet. Wenn man den Text anguckt, dann sieht man, da geht es darum, wenn kein prophetisches Reden Gottes in diese Zeit, da in der man lebt, wahrgenommen wird. Wenn Gott nicht prophetisch hineinredet, dann verwildert das Volk. Und wenn Gottes prophetisches Wort nicht ernst genommen wird, was er schon gesagt hat, verwildert das Volk. Von daher wird aus diesem Spezifischen ein Allgemeines, weil das vorher gesprochene prophetische Wort ja immer noch gilt. Wo Gottes Offenbarung nicht da ist, verwildert das Volk. Wie man in der gesellschaftlichen Entwicklung der westlichen Welt sehen kann. Die Bibelkritik kastrierte die Bibel und damit die Kirche im Großen und Ganzen in Deutschland. Und nun besitzt sie nichts mehr. mit dem sie der Gesellschaft den Spiegel vorhalten kann, für sie das Licht sein kann, das sie sein soll. Es wird all das an Verhalten propagiert, was in der Offenbarung Gottes, der Bibel, als nicht akzeptierbar charakterisiert wird. Und als Gesellschaft haben wir daher das Licht und die Wahrheit verloren. Verwilderung der Sitten ist die Folge. Man konnte es sehen in dem, was man so in den Nachrichten sieht, vom CSD-Day und all dem, was da so passiert. Umso mehr brauchen wir die allgemeine Vision des Wortes Gottes und die spezielle in unserer Gemeindesituation und in unserer persönlichen Situation, damit unser Leben sich auf diese Vision ausrichtet. Uns Richtung gibt, unser Handeln leitet. Gottes Vision, Gottes Wort, sein prophetisches Reden in die Zeit hinein ist wie ein Leitstrahl. Kennt vielleicht Science Fiction, ja, da gibt es den Leitstrahl, an den soll sich ein Raumschiff heften und dann kommt es an den richtigen Ort. Ja. Gottes Wort ist ein Leitstrahl aus der Ewigkeit in die Zeit hinein, das uns leitet, an den Ort zu kommen, wo wir hinkommen sollen, wo Gottes Bestimmung uns hinhaben will. Wenn wir uns diesem Leitstrahl aussetzen, uns durch ihn lenken lassen, dann können wir unser Ziel nicht verpassen. An ihn sind wir in aller Ungebundenheit gebunden. Das Wort Gottes entbindet uns von vielem, setzt uns frei von vielem, was uns an der Nachfolge hindert, aber nur, wenn wir uns an das Wort Gottes binden. Wenn du weißt, dass dich Dinge in deinem Leben gebunden haben und dich an der Jesus-Nachfolge hindern wollen, dann komm nachher nach vorne und lass für dich beten und löse dich in Gegenwart eines Zeugen davon. Ich möchte es wirklich von Herzen anbieten, weil ich nicht möchte, dass einer von uns oder einer von denen, die jetzt zuhören, auch ihr braucht jemanden, mit dem ihr das ausbaldowert, mit dem ihr das löst, was euch hindert an der Jesus-Nachfolge. Möchte, dass keiner von euch sein Ziel verfehlt und danach und dabei an dem Ziel vorbeischrammt. Und wenn es nur um einen Meter ist, daneben ist daneben. Lass uns aufstehen, ich will noch beten für uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns berufen hast, ungebunden zu sein, frei zu sein. Zur Freiheit hast du uns berufen, haben wir letzten Sonntag gehört. Und dass du uns hineinberufen hast in die Bindung mit dir. Dass wir mit dir, Jesus, im Joch gehen, weil deine Last leicht und dein Joch sanft ist. Vater im Himmel, ich bitte dich darum, dass wir dieses abwägen. Will ich von Dingen dieser Welt gebunden sein, geknechtet sein, gefangen sein und mein Leben nicht in der Fülle leben? Oder will ich mich an Jesus binden und in seinem Joch all die Fülle zu erleben, die er geben möchte. Hilf uns, Jesus, dieses Abwägen in unserem Herzen zu tun und gewisse Schritte zu machen. Um deines Namens willen. Amen.